Der FC Thun ist Schweizer Meister 25-26. Der FC Thun hat tatsächlich ein riesengroßes Märchen geschrieben und er ist quasi der Märchenonkel. Mauro Lustrinelli, dem FC Thun quasi treu ergeben, hat er es geschafft, ein Team zusammenzustellen, das in der Lage war, diese Liga phasenweise zu dominieren und auch ein Team zu formen, das in der Lage war, wirklich daran zu glauben, als Aufsteiger so eine große Kiste zu realisieren.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Brennpunkt Orange. Mein Name ist Danny und heute reisen wir nach langer Zeit wieder einmal in die Schweiz, genauer gesagt ins Berner Oberland, an den Thuner See, in einer Stadt mit knapp 45.000 Einwohnern, umgeben von Bergen, geprägt vom Militär, vom Tourismus und von einer außergewöhnlich starken regionalen Identität. Es ist nicht unbedingt der Ort, an dem man einen Champions League Teilnehmer oder gar einen Schweizer Meister erwarten würde, und doch hat genau hier eine der spannendsten Geschichten des europäischen Fußballs seine Heimat. Der FC Thun hat in seiner Geschichte nahezu alles erlebt. Finanzielle Krisen, Abstiege, Europacup-Nächte, ein verbranntes Vereinsarchiv, eine Champions-League-Saison und schließlich in diesem Jahr die erste Meisterschaft der Vereinsgeschichte. Gemeinsam mit der Historikerin und FC-Forscherin Medea Vögeli sprechen wir über mehr als 128 Jahre Fußballgeschichte und die Frage, warum der FC Thun für viele Menschen im Berner Oberland weit mehr ist als ein Sportverein. Herzlich willkommen und viel Spaß bei Episode 330 über die Geschichte des FC Thun. Wie sind Sie denn auf den FC Thun aufmerksam geworden? Oder ist es so wie bei vielen, dass der Verein Sie gefunden hat?
Ich denke ein wenig beides. Also in der Schweizer Fußballlandschaft kommt man sehr schnell auf den FC Thun, gerade als Bernerin. Und dann gab es diese wunderbare Möglichkeit, dass der FC Thun jemand suchte, der die Clubgeschichte auch aufarbeitet, das Ganze auch digitalisiert. Und ich war damals noch studieren und für mich war das eigentlich wirklich die ideale Gelegenheit, wirklich mein Interesse auch ein wenig zu meinem Beruf zu machen. Also.
Haben Sie Zwiebel für die Geschichte oder ist das mehr so rund um den Fußballverein dann entstanden einfach?
Wahrscheinlich das Zweite. Also eben, ich studiere Geschichte, studierte Geschichte mittlerweile. Ich finde, Sportgeschichte ist etwas sehr Spannendes, wird aber nicht so häufig an der Universität gelehrt, und wenn man das dann daneben quasi als Nebenjob und als Hobby machen kann und gerade bei einem Club, der so eine interessante Geschichte hat, ist das natürlich etwas Wunderbares.
Wie ist das beim FC Thun? Also ich habe ja öfters mal Historikerinnen und Historiker zu Gast und eigentlich eint sie alle eins, dass ihre Arbeit ja nicht in dem Maße wertgeschätzt wird und manche Vereine eben sagen, na gut, Geschichte, das interessiert mich recht wenig, ich muss mich um das Tagesgeschäft kümmern, und das kann man ja manchmal auch verstehen, dass es oft sehr schwierig ist, Finanzen, Ehrenamtliche, die mithelfen, zu finden etc. etc. Das sind ja viele Themen und da fällt eben die Geschichte manchmal etwas hinten runter. Im FC Thun ist das etwas anders, zumindest seit dem 125-jährigen Jubiläum, oder?
Ja, ich denke, das hat ein wenig mehr den Fokus auf die Geschichte gelegt, weil man jetzt auch wie eine Basis hat. Man hat diese Webseite, wo alles auch vorhanden ist. Man hat wirklich mal versucht, die Meilensteine aufzuarbeiten und so eine Grundlage geschaffen. Und an der, ja, es wäre jetzt schade, wenn wir hier aufhören würden, eben auch, weil der FC Thun momentan auch wieder Geschichte schreibt. Ja, daher ist es, wie schön, nimmt sich der Club wirklich auch das heraus und ja, hilft auch, diese Geschichte weiter schreiben zu lassen.
Und hat dort einen weiteren Meilenstein integriert. Und nach dem 125. oder nach dem 125-jährigen Jubiläum ist ja vor dem 130-jährigen Jubiläum, also es gibt da ja auch immer wieder Anlässe, nochmal über diese Geschichte zu reden. Aber da bin ich natürlich gleich bei 1975, wenn ich das richtig gefunden habe, ist eben das Vereinsarchiv verbrannt. Und natürlich frage ich mich dann erstens, wie groß war das? Also ist das gepflegt worden? Und wie recherchiert man dann die Geschichte und die Historie eines Vereins, wenn das ganze Archiv einmal gelöscht wurde?
Ja, es war ein bisschen eine schwierige Voraussetzung. Also ich glaube, es war nicht ein organisiertes Archiv, aber es hat wenigstens die wichtigsten Dokumente, die viele leider wirklich verloren sind. Wir haben einen Teil wurde in das Stadtarchiv in Thun gebracht, dort auch das Gründungsprotokoll. Von dem her, manche Dinge konnten erhalten bleiben, aber die ursprünglichen, also die frühen Teile sind wirklich oft auch basieren auf Quellen wie Zeitungsartikel oder Fotos oder das, was man so gefunden hat. Aber so Statuten und andere interne Dokumente gibt es wirklich fast nicht vor 1975.
Ja, umso mehr muss man sagen, Respekt vor der Arbeit. Also ich verlinke die Internetseite auch, da kann man sich tatsächlich sehr schön durchklicken, sieht die entsprechenden Beiträge. Das ist sehr, sehr toll aufgearbeitet, eine tolle Internetseite. Das ist unglaublich viel Arbeit, die dahinter steckt. Sehr, sehr wertig, aber wir wollen das ja für diese Podcast-Episode aufbereiten. Wir müssen ein wenig anfangen. Ich könnte mir vorstellen, dass der Großteil der Hörerinnen und Hörer vielleicht schon mal was vom Berner Oberland gehört hat, aber ob alle schon mal die Stadt Thun im fußballerischen Kontext oder überhaupt schon mal gehört haben, da bin ich mir nicht ganz so sicher. Wie würdest du jemanden, der die Region, die Stadt überhaupt nicht kennt, wie würdest du Thun beschreiben?
Ja, also vielleicht rein optisch, es ist eine märchenhafte Stadt, also wenn man dort ankommt, wirklich als Tor zum Oberland, man sieht die Berge, man ist, wenn man mit dem Zug kommt gerade wie auch beim See. Es hat eine mittelalterliche Burg, die noch erhalten ist. Es ist wirklich, irgendwie hat es alles. Es ist eher klein und ist wahrscheinlich auch ein wenig das Klischee der Schweizer. Die Leute sind eher etwas zurückhaltend, aber ja, es ist eine kleine Stadt, aber trotzdem ja, ist es die größte Stadt in dieser Region und das spürt man auch so ein bisschen, diese Mischung.
Das Tor zum Berner Oberland und ich bin mir sicher, dass die Hörerinnen und Hörer jetzt urlaubsreif sind, nachdem sie die Beschreibung gehört haben, jetzt wollen sie in Urlaub gehen. Es klingt alles sehr romantisch, was zumindest vom Lesen dann nicht mehr ganz so romantisch klingt, ist, dass es ein Militärstandort offensichtlich lange Zeit ist und auch aktuell ist, richtig?
Ja, aber also muss man auch sagen, die Kaserne, die dort ist historisch und sehr schön optisch, aber ja, es ist ein Militärstandort. Wir haben dort schon seit dem 19. Jahrhundert einen wichtigen Waffenplatz, aber das ist auch ein wenig außerhalb der Stadt, aber klar sieht man die Soldaten, aber ja, gehört zu Thun, finde ich.
Genau, das gehört dazu. Es ist auch eine Tourismusregion, richtig?
Ja, also es geht erstmal Thun selber als touristisches Ziel, aber es ist auch mit der Ausgangspunkt für zum Beispiel die Jungfrau-Region Richtung Interlaken oder eben den Thurensee, der verschiedene Städte rund um den See auch verbindet. Also es ist ein bisschen beides.
Und wenn man jetzt das Verhältnis des Fußballvereins, des FCs, ist das ein Verein, der in der Stadt zu Hause ist, die Stadt unterstützt ihn, steht zum Verein, ist er in der Region verankert, hat er sich in der Region, nehme ich mal an, wir sagen das Tor zum Berner Oberland, da kommt man irgendwie dann auch zu Bern automatisch. Ich nehme an, dass in der Region man letztendlich mit Bern auch eine Konkurrenz hat. Wie ist das Verhältnis von Stadt und Region zum Fußballverein?
Also eben, wie bereits gesagt, ist die Stadt sehr eng mit dem Fußballclub verbunden. Auch beispielsweise bei der einen finanziellen Krise unterstütze die Stadt auch den Club finanziell. Von der Region her würde ich sagen, eben eng verbunden mit dem FC Thun. Ich denke, das ist auch etwas, was der Club ein wenig auszeichnet. Das ist nicht ein klassischer Stadtverein, wie man in vielen Orten anders kennt, sondern wirklich wie auch ein Kernstück dieser ganzen Region. Also
wenn man den Verein heute vorstellen würde, wie groß ist er? Also ich weiß nicht, die Struktur ist ja, glaube ich, ein bisschen anders als in Deutschland, aber kann man sagen, wie viele Nachwuchsmannschaften hat man? Klar, wir werden natürlich über die große Männermannschaft reden, die natürlich die Geschichte prägt. Aber ich habe auch gelesen, ich glaube, knapp vor einem Jahr hat man dann im Prinzip den lokalen Frauenfußballverein eine Heimat im FC Thun gegeben. Wie groß ist der Verein? Also was muss ich mir vorstellen? Muss ich mir da eine riesen Arena mit Tausenden von Plätzen vorstellen? Ist es eher ein kleinerer Verein so? Wie muss ich mir das vorstellen?
Also es ist definitiv eher ein kleiner Verein. Es hat den Nachwuchs, das ist auch ein sehr wichtiger Teil, den auch den Club auszeichnet. Eben, wir haben jetzt neu wieder die Frauen bei uns. Das gab es schon mal eine kurze Zeit, wurde dann wieder geändert. Ja, auch das Stadion selber, also es hat eine Kapazität von etwas mehr als 10.000 ZuschauerInnen. Es ist definitiv ein kleinerer Verein, der aber, denke ich, im Grundsatz alle Strukturen, wie auch die größeren, erfüllt einfach hat.
Es gibt eine regionale Rivalität zu Bern, ist das richtig? Und gibt es auf der anderen Seite auch Vereine, mit denen man befreundet ist, gut zusammenarbeitet, oder ist das nicht der Fall?
Ja, also vielleicht zu eben IBE als großen Kantonsrivalen. Ich denke, das ist so ein bisschen wahrscheinlich auch im Sinne der Derbys, ist immer ein bisschen angespannt, das sieht man auch bei anderen Derbys. Macht es aber auch ein wenig spannend. Aber ja, es ist halt, IBE ist der große Nachbar, also zum Teil wirklich auch andere Möglichkeiten als der FC Thun. Und sonst, ja, es gibt sicher Clubs, mit denen man sich besser versteht und andere, die Spiele ein bisschen angespannter gestalten.
Okay, aber es gibt jetzt nicht so eine feste Freundschaft, wie das manchmal so ist, zum Beispiel in Deutschland mit Schalke und Nürnberg oder so, wo man wirklich eng zusammenarbeitet oder die Fanszenen auch sehr gut befreundet sind. Aber klar ist das Verhältnis zum großen oder zum anderen großen Verein in Bern, dass das ein bisschen angespannt ist. Das ist völlig klar, gerade bei so Derbys. Aber das bringt ja letztendlich auch die Würze in so den Fußball. Lass uns ein wenig in die Geschichte reingehen. Wann müssen wir denn anfangen? Oder wie weit müssen wir denn zurückreisen, wenn wir zu den Anfängen der Geschichte des FC Thun kommen wollen?
Da müssen wir ins Jahr 1898 reisen. Dort ist die offizielle Gründung des FC Thun. War aber ein wenig schwierig. Also es wurde ein paar Mal wieder aufgelöst und neu gegründet wegen fehlenden finanziellen Mitteln, wegen fehlenden Mitgliedern. Aber 1898 als offizielle Gründungsjahr steht, aber seit 1905 wurde der Club nie mehr aufgelöst. Also vielleicht so als zweites offizielles Datum.
Wie muss ich mir den Fußball in der Schweiz in der Zeit so vorstellen?
Also es kam ja in den 1860er, 70er Jahren kam ja der Fußball durch britische Studenten hier in die Schweiz, vor allem auch in der Westschweiz, wo sie auch die Schulen besucht haben. Und es breitete sich langsam aus. Der älteste, noch jetzt sehr aktive Club, also FC St. Gallen, wurde 1879 gegründet. Und von da an wurden wie die größeren Fußballclubs, die wir heute noch kennen, auch gegründet. Eben Thun mit 1898, ja, fällt in dieser Zeit, sicher ein späterer, aber fällt voll in dieser Zeit. Aber hatte einen schweren Stand, auch weil Fußball grundsätzlich zu Beginn an etwas kritisch angesehen wurde, wurde nicht so gern gesehen, wenn diese Jungs da im Hinterhof Fußball spielten, was auch in den Zeitungen oft so beschrieben wurde.
Gab's, wie war das mit dem Platz, mit der Wiese? Also anfangs ist ja immer auf Wiesen irgendwo gespielt worden. Dann irgendwann fing das mal an, dass man einen festen Platz hat. Wie war das hier?
Das ist hier etwas überraschend, weil der FC Thun von Anfang an eine Spielwiese hat, also einen festen Ort, und zwar auf der Alment. War vielleicht, also da kommen wir wieder zum Militär, etwas schwierig. Die Alment gehört dem Militär, und sie gaben dem FC Thun einen Platz. Man musste aber etwas schauen, wann und wie gespielt wurde, weil halt auch zum Teil Schießübungen stattgefunden hat, und in der einen Jubiläumszeitschrift steht auch, wie teilweise die Torstange Opfer von Bombenschießübungen wurden, und so musste man ein bisschen, ja, einen Umgang miteinander finden, aber man hatte zumindest von Anfang an einen Spielort, einen festen.
Nun weiß ich nicht, was Sie von den Anfangsjahren alles gefunden haben. Ich würde mal unterstellen, dass der FC Thun anfangs im Prinzip sehr lokal gespielt hat. Weiß man, wann so ein Spielbetrieb begann, wer miteinander spielte, oder ist da kaum etwas, konnte man da kaum etwas finden?
Es ist schwierig, das genau zu sagen. Also man weiß, dass der FC Thun 1907 dem kantonalen Fußballverband beitrat und dort gab es dann wie einen organisierten Spielbetrieb. 5 Jahre später auch den Beitritt zu Fußball, also zum Schweizerischen Fußballverband, wie er heute heißt, gab auch wieder Austritte. Ganz genau lässt sich das oder konnte ich es nicht rekonstruieren. Aber ja, geregelter Spielbetrieb gab es mit der Zeit immer mehr.
Ich habe den Begriff, habe ich das richtig gelesen, 1912 sowas von Reorganisation. Was ist damit, also dass es so Herausforderungen gab, was ist damit gemeint?
Ja, es gab im Club intern offenbar einige Unstimmigkeiten. Man war nicht genau ganz zufrieden, einerseits mit dem Image, was die jungen Spieler hatten. Also wurden offenbar ein bisschen als frech und respektlos aufgenommen und die Eltern wollten das nicht. Und da musste man einen Weg suchen. Man reorganisierte den Club, was unter anderem bedeutete, dass man zum Beispiel Leichtathletikübungen einbaute und wie ein bisschen so die Disziplin wiederherstellen wollte.
Es war aber von Anfang an ein Fußballclub. Also der Schwerpunkt war immer Fußball, es war nie irgendwie mal ein Mehrspartenverein, richtig? In Deutschland ist es häufig so, dass die Chroniken, dass es da zwei Prägs gibt, das ist natürlich der Erste Weltkrieg und dann nochmal der Zweite Weltkrieg. Hier ist es auch so in der Schweiz, dass ich in der Chronik gelesen habe, dass 1914 der Spielbetrieb eingestellt wurde, aber dass es schon 1915 weiterging. So, da kommt man natürlich so aus der deutschen Welt, kommt man so ein bisschen ins Grübeln. Wie geht denn das? Wieso geht das schon 1915 weiter? Aber letztendlich ist das wahrscheinlich damit zu begründen, dass es die Schweiz dort nicht weiter in die kriegerischen Handlungen einbezogen war, oder?
Ja, also wir hatten natürlich also viele Männer wurden einbezogen in den Aktivdienst zum Grenzschutz. Man versuchte aber trotzdem ein bisschen das wie normale Leben weiterführen zu lassen. Und besonders vom Zweiten Weltkrieg weiß ich es, dass der General wirklich auch das gefördert hat, weil er gesehen hat, dass Sport eben sehr wichtig für die Moral ist, einerseits für die Soldaten, aber auch für die Gesellschaft und deshalb wirklich auch eine aktive Entscheidung war, das irgendwie weiterzuführen. Aber ja, im Zweiten Weltkrieg war es dann auch ein wenig schwieriger.
Da kommen wir nochmal oder sind sofort dort. Ich will nochmal ein Stück gehen, also nach dem Ersten Weltkrieg. Habe ich dann gefunden, ich weiß nicht, ob das korrekt ist, erstens, dass eine Juniorenabteilung aufgebaut wurde. Das ist ja so ganz spannend dann zu später, dass ja letztendlich sowas dann auch in den, ich glaube, 90er oder 2000er Jahren dann eben auch nochmal der Schwerpunkt darauf gelegt wurde. Also offensichtlich hat man dann wirklich begonnen, sich zu organisieren, hat versucht, den Nachwuchs heranzuziehen. Und es war offensichtlich dann auch in der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg noch ein neuer Platz erforderlich. Ich habe den Namen Graben gut gefunden, aber da können Sie dann sicherlich nochmal was erklären. Warum wurde der notwendig? Was ist das Grabengut? Denn offensichtlich war der ja fast 30 Jahre dann die neue Heimat des FC Thun.
Genau, also vielleicht wegen Juniorenabteilung. Es wurde nicht aktiv eine Abteilung gegründet. Ich glaube, man versuchte mehr einfach auch die Jungen wieder mehr in den Spielbetrieb zu nehmen und diese zu fördern. Aber organisiert wurde es dann wirklich erst viel später. Und das Grabengut, ja, man spielte ja auf der Thuner Alment, das war wirklich sehr einfach gestaltet und eben man teilte es mit Militär und dann kam es 1926 zu einem Unfall, als ein Pferd vom Militär sich das Bein brach und da war wirklich so, ja, schon vorher war es schwierig, aber das war wirklich so der ausschlaggebende Punkt, warum man gesagt hat, wir brauchen jetzt ein neues Stadion. Es gab auch immer mehr Zuschauer. Und ja, durch diesen Unfall wurde einfach die Notwendigkeit deutlich und dann konnte man das Land auf dem Grabengut pachten. Es war einfach wie auch eine Wiese, man musste es instand stellen und das machte natürlich der Trainer mit der Mannschaft, wirklich begrenzte finanzielle Mittel. Es war ja Eigenleistung der Mannschaft, dass da dann Fußball gespielt werden konnte. Das Grabengut wurde dann auch immer weiter erweitert quasi, die Tribüne und all das kam viel später. daher konnte es auch 30 Jahre lang gespielt werden, weil es immer wieder angepasst wurde an die Anforderungen. Aber es ja, war wirklich dann lange Zeit das Heimstadion des FC Thun.
Und um diese Zeit dann, also mit diesem neuen Platz, kann man sagen, also wir bewegen uns immer noch, so zumindest nach meinen Informationen, immer noch im Fußball in der Region. Aber der war dann eben zunehmend offensichtlich erfolgreich. Also ich habe dann diesen Aufstieg in die zweite Liga in der Chronik lesen können. Ich habe dann etwas von einer Mobilisationsmeisterschaft der Zweit- und Drittligisten lesen dürfen. Und ich habe dann 1940/41 was von dem Aufstieg in die zweite, wieder in die Aufstieg in die zweite Liga, was dann die vierte Ebene ist, lesen dürfen. Da stellen sich mir ein paar Fragen. Wenn ich es richtig verstanden habe, hat der Krieg zwar gestartet, aber der Fußball ging irgendwie weiter. Man hat dann andere Auf- und Abstiegsregelungen gefunden, indem man das einfach im Prinzip unterbrochen hat. Und wenn man das so auf den FC Thun, wenn man das so sieht, klingt das, dass man in dieser Kriegszeit, das klingt ein bisschen komisch, aber rein von Daten könnte man sagen, sportlich erfolgreich war. Stimmt das so? Wie war die Zeit im Zweiten Weltkrieg? Warum hat man das mit dem Aufstieg geschafft? Wie war die Situation in Thun?
Ja, also als der Zweite Weltkrieg begann, wurde zuerst die Liga unterbrochen, die Soldaten wurden eingezogen, mussten Grenzschutz leisten. In der Schweiz wurden dann die meisten Felder, Spielfelder auch genutzt für den Lebensmittelanbau, also die sogenannte Anbauschlacht begann bei uns. Und da hatte der FC Thun das Glück, dass ihr Spielfeld nicht für den Lebensmittelanbau weichen musste. Also sie hatten noch ihre Spielwiese zu trainieren, was anderen Mannschaften nicht möglich war. Aber eben, man hatte die offizielle Liga ausgesetzt. Man führte dann die Mobilisationsmeisterschaft ein. Da gab es wie zwei Ligen. Erstens mal eine Mobilisationsmeisterschaft für alle Erstligisten und dann eine für die Zweit- und Drittligisten. Und der FC Thun spielte damals in der dritten Liga und konnte sich durch diese Zeit relativ gut organisieren, auch regelmäßig sehr gute Leistungen auf dem Platz und konnte so sich an die Spitze dieser zweiten Mobilisationsmeisterschaft kämpfen. Nach dieser Saison mit dieser speziellen Regelung wurde aber dann wieder der normale Fußballbetrieb aufgenommen. Aber ja, es war ein Unterschied im Fußball. Man sieht zum Teil in den Quellen auch, wie der eine Club nur mit 7 Spielen auf den Platz kam. Also man muss halt das auch ein bisschen relativiert sehen, weil es war anders, es war etwas schwierig. Und der FC Thun hatte irgendwie einfach gerade auch seinen Lauf, der sich ja auch noch ein wenig weiterzog.
Genau, da würde ich nochmal nachfragen wollen. Das habe ich, also wie kann man denn das erklären? Also ich hätte jetzt gesagt, okay, Thun ist Militärstandort, das ist völlig klar, das ganze Personal wird ins Militär gezogen, keine Zeit für Fußball, mit dem FC Thun kann es in dieser Zeit nicht vorwärts gehen. Wie kann man es dann erklären? Kann man sagen, okay, mit der Argumentation, die Sie auch vor uns hatten, das Militär erkennt, ich muss irgendwie hier meine Leute auch ablenken, entweder dürfen sie Fußball zugucken, dann muss ich das organisieren oder eben auch selbst Fußball spielen, dann haben sie da eine gewisse Ablenkung und wo macht man das natürlich? Am Militärstandort und damit kann man sagen, okay, da sind sehr viele junge Männer, die dann entsprechend den Verein voranbringen können. Also irgendwie muss man es doch vermutlich mit dem Militärstandort auch dann begründen können, diese sportlich erfolgreiche Zeit, oder?
Ja, also ist nicht dazu belegen, also ich habe nicht dazu gefunden. Ich denke, man kann das schon irgendwie vermuten, vielleicht auch ein wenig wie dieses Mindset, wo vielleicht eher jetzt an einem Standort ist, wo wirklich das Militär auch aktiv ist, wo man es sieht, auch in Friedenszeiten. Aber ja, es gibt auch andere Standorte in der Schweiz, die das Militär sehr präsent haben. Also ich weiß es nicht. Ich kann mir vorstellen, dass einfach vielleicht gerade auch, sagt man so schön im Fußball, das Momentum gestimmt hat. Ja, aber ich denke, es hat wahrscheinlich schon irgendwie einen Einfluss, dass dieser Militärstandort dabei beim FC Thun.
Nun haben Sie schon gesagt, also offensichtlich hatte man das Glück gehabt, dass man den Platz nutzen konnte. Das war ja in vielen anderen Regionen nicht der Fall. Und ich nehme an, es gibt auch ein zweites, was man erwähnen muss. In der Schweiz sah die Welt nach dem Krieg ja also anders aus als in anderen Ländern. Und ich nehme an, dass man dann relativ früh nach dem Krieg auch wieder beginnen konnte oder weitergemacht hat letztendlich mit dem Fußball. Und das ging ja dann auch recht erfolgreich weiter.
Genau, also wir hatten ab 1941 wieder die normale Liga. Klar, wir hatten gewisse Sachen, die speziell waren. Man hatte Lebensmittelrationierung, aber im Vergleich zu anderen Ländern ging es uns einfach ja gut, kann man glaube ich so sagen. Ja, nach dem Krieg musste man schon ein wenig in das normale Leben zurückkehren, aber eben wirklich kein Vergleich zu anderen Ländern, das möchte ich auch irgendwie nicht so sagen. Aber beim FC Thun ging es ja dann sehr gut weiter mit dem Aufstieg. Aber trotzdem hat es ja viele auch Schwierigkeiten, Aufstieg gibt auch immer wie finanzielle Schwierigkeiten zufolge. Es ist immer beim FC Thun durch die Geschichte hindurch wirklich ein Auf und Ab und es ist sehr unberechenbar meistens, ja.
Wenn wir dann direkt in die Zeit eben nach dem Zweiten Weltkrieg kommen, dann ist man 7 Jahre danach, habe ich das Lachenstadion gefunden, was offensichtlich bis 2011 die Heimat des FC Thun war. Warum war denn ein neues Stadion nach dem Krieg erforderlich?
Das sind ein wenig verschiedene Sachen, die zusammenspielen. Erstens mal, das Grabengut war alt. Es war ja wirklich langsam nicht mehr der Anforderung des Fußballs zu dieser Zeit. Genügte es einfach nicht mehr. Man hatte steigende Zuschauerzahlen. Und es kam dazu, dass man auf diesem Areal, wo das Lachen dann gebaut wurde, dort fand die kantonal-bernische Ausstellung statt. Das heißt, man musste das ganze Areal ein bisschen anpassen, ändern und man überlegte sich, ja, was machen wir, nachdem diese Ausstellung wieder vorbei ist. Und dann kamen verschiedene Sportvereine, unter anderem auch der FC Thun, auf die Idee, dort wirklich ein Sportareal zu machen. Es gibt dort auch Leichtathletikbahnen, Handball, also verschiedene Sportarten. Und es war einfach gerade wirklich hart gepasst. Fand dann ja auch noch die Fußballweltmeisterschaft in der Schweiz statt, wo das Lachen auch als Trainingsplatz genutzt wurde. Und es war, ja, waren diese verschiedenen Aspekte, die dann auch zum Bau dieses Lachenstadions geführt haben.
Was hat das Lachenstadion ausgemacht, wenn es bis 2011 Stadion war? Also muss es ja sicherlich auch regelmäßig modernisiert gewesen sein. Die Tribünen, gab es auf allen Seiten Tribünen. Also ist das ein besonderes Stadion gewesen? Für Sie natürlich schon, das ist mir klar. Aber so grundsätzlich?
Ja, also es ist auch sehr schön nahe am See, also das kommt auch noch dazu, es ist sehr schön gebaut. Die Tribünen, es wurde auch immer erweitert, also die Stadionuhr gab es erst ein paar Jahre später, als sie geschenkt wurde. Ich glaube, es sind auch vor allem mehr die Momente, die auf dem Lachenstadion erlebt wurden, die das Stadion so speziell auch machen, weil es gibt auch viele Fans, die auch ein bisschen diesem Lachenstadion auch nachtrauen, würde ich sagen. Es hat wirklich viel Geschichte und viele Sachen wurde da auch erlebt und denke, das macht es speziell.
Können Sie dem Außenstehenden den Namen nochmal erklären? Hat das eine besondere Bedeutung, Lachenstadion? Nein, ne?
Wüsste ich gerade nicht, ehrlich gesagt.
Die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, es gab 1946 den Aufstieg in die Nationalliga B, also dann die zweite Ebene des Schweizer Fußballs. Es gab dann erstmals den Aufstieg in die Nationalliga A, 1954, also in die erste Liga des Schweizer Fußballs. Und es gab 1955 die Teilnahme am Cup-Finale. Den Gegner kriege ich ausgesprochen nicht hin, das müssen Sie machen, ist zwar verloren gegangen, aber kann man sagen, dass das diese Zeit war, wo der FC Thun national so das erste Mal richtig wahrgenommen wurde?
Ich denke, ja, kann man glaube ich schon so sagen. Es ist auch wieder eine unglaubliche Geschichte, wieder innerhalb von 3 Saisons, von der Erstliga bis in die Nationalliga A und dann noch in den Cup-Final. Also es ist wirklich so eine typische FC Thun-Geschichte langsam. Wirklich Unglaubliches geschah. Sie konnten sich dann nicht halten lange in der Nationalliga A, aber es ist wirklich, ich denke, das ist so der erste Moment, war wirklich der FC Thun, wo man gemerkt hat, diese Mannschaft, da ist etwas vorhanden, dieser Club, den muss man im Auge behalten. Und klar, eben, dann ging der Cup-Final nach gegen La Chaux-de-Fonds verloren, aber ja, es war auch der Favorit, also unbestritten. eine enorm gute Mannschaft und ja, 1-3 verloren ist jetzt nicht so eindeutig. Also es war wirklich ein gutes Spiel und der FC Thun konnte auch seine Leistung, die er Jahre davor begonnen hat aufzubauen, auch dort bestätigen, auch wenn es dann nicht gereicht hat.
Nun habe ich einen relativ großen Komplex von 1900 oder einen großen Zeitraum von 55 bis 1999. Grundsätzlich würde ich dort den Namen Fahrstuhlverein mit Auf- und Abstiegen. Sie dürfen sofort widersprechen, wenn das falsch ist. Mir ist aber noch aufgefallen, da taucht der Begriff Alpencup auf in der Saison 63-64, was offensichtlich ein internationales Turnier mindestens mit Italien ist. Könnt ihr das ein bisschen erklären? Was ist der Alpencup? Es war ja offensichtlich das erste Mal, dass der FC Thun europäisch gespielt hat. Was ist da der Hintergrund und wie waren so die Gegner und Erfolge des FC Thun?
Also allzu viele Informationen habe ich über diesen Alpencup auch nicht gefunden, aber er fand ab 62 statt und er wurde vor allem in Schweiz und Italien ausgetragen und ab 67 konnten, glaube ich, auch deutsche und französische Vereine teilnehmen. Ja, und das war eben das erste Mal, als der FC Thun offiziell international gespielt hat. Also davor gab es schon internationale Matches und es ging, ich muss schnell kurz nachschauen, aber er ging als Ersatz für den AC Bellizzone aus dem Tessin in diesen Alpencup, also als Verzicht quasi, als Ersatz. Und ja, also das erste Spiel ging 1-8 verloren, also war der FC Thun halt international schon noch nicht bereit, da groß etwas zu bewirken. Aber ja, man hatte neue Gegner, es war das erste internationale, wobei das Ganze dann 40, 50 Jahre dann ganz anders aussah.
Kann man sagen, von 55 bis 90 mehr so ein Fahrstuhlverein, der tatsächlich stärker eine Rolle im regionalen Fußball hat als im überregionalen? Oder habe ich da irgendwas übersehen und Sie sagen sofort, so kann man das nicht formulieren?
Nein, also die Zahlen, also die Liga-Überblick spricht für sich. Nein, es war ein Fahrstuhlverein, das würde ich auch so sagen. Es gab halt intern immer wieder viele Probleme, finanzielle Schwierigkeiten. Es war zum Teil ein wenig schwierig, sich zu behaupten, aber ja, man sprang immer wieder ein bisschen zwischen der Nationalliga B und der Zweitliga hin und her. Also, ja.
Aber es ist immer wichtig zu verstehen für die Hörerinnen und Hörer, die zweite Liga immer fest mit der zweiten Spielebene in Verbindung bringen, das ist ein bisschen anders. In der Schweiz, da muss man immer ein bisschen aufpassen. Deswegen erwähne ich immer noch mal diese Spielebene dazu. Die Nationalliga B ist eben die zweite Ebene und Nationalliga A dann entsprechend die erste Ebene. Und wenn wir dann, ich würde dann direkt in die 90er Jahre springen, es sei denn, Sie sagen, nee, wir müssen hier noch was anderes besprechen. Ich habe 97 der Aufstieg in die Nationalliga B, also wo man wieder überregional gespielt hat und dann letztendlich tatsächlich, Sie haben bei Ihnen, kam das jetzt schon immer wieder mit die finanziellen Probleme, die dann fast eskaliert sind. Was ist denn passiert?
Ja, der Club war verschuldet. Man kam dadurch, dass man wieder eine Liga weiter hoch ging, kamen natürlich auch wieder mehr finanzielle Herausforderungen auf den Club zu. Und ja, man war verschuldet, man musste unbedingt relativ schnell eine Lösung finden. Man hat dann innerhalb von 2 Wochen, war es glaube ich, eine Rettungsaktion gestartet, um den Club zu retten. Was aber dann langfristig gesehen auch wirklich ein wichtiger Schritt für die Professionalisierung dann war. Aber es war wirklich eine prekäre Situation, man musste es retten. Es war wirklich auch kurz noch vor Weihnachten, also war gerade ein bisschen eine schwierige Zeit.
Ich habe irgendwie 700.000 Franken gelesen mit der Verschuldung und ich habe dann die Gründung einer FC Thun AG gelesen. Also wie nah waren wir denn da am Zusammenbruch und warum ist die Gründung der Aktiengesellschaft, taucht die im dem Kontext auf? Ist das eine Rettung gewesen? Warum? Oder ist das einfach nur eine andere Eigentumsform gewesen, um finanzielle Mittel zu agieren? Was ist die, also das ist ja nichts Unübliches, glaube ich, in der Schweiz, das Thema Aktiengesellschaft, aber warum taucht das in diesem Zeit, also 1999 auf? Ging es da letztendlich tatsächlich darum, ja, Geld zu generieren, um im Prinzip den FC Thun zu überleben?
Also die genauen Mechanismen dahinter kann ich nicht genau rekonstruieren, aber ja, die Aktiengesellschaft hatte dann auch zur Folge, dass man wie den Club wie teilen konnte. Also man hatte in der FC Thun AG den Profisport und dann hat man gleichzeitig auch den Verein FC Thun. Und in diesem Verein war oder ist der ganze Nachwuchs, der ganze Breitensport, und durch diese Trennung konnte man auch wie viel klare Verhältnisse schaffen. Ja, die Rettung damals ging natürlich auch nicht ohne, und also man hatte wie viele lokale Sponsoren, die den FC Thun auch aktiv dann unterstützt und eben auch die Stadt Thun. Wie die Gründung von der AG, welchen Einfluss finanziell auf den FC Thun hatte oder wie das kann ich nicht genau sagen.
Es fällt auf jeden Fall dort hinein in die Zeit, und dann würde ich einfach mal bei dem Thema Finanzen nochmal eine Zwischenfrage stellen und eigentlich in das Heute springen. Ich lese relativ häufig in deutschen Medien, der FC Thun ist ein Fanverein. Das kriege ich nicht so ganz zusammen mit der Aktiengesellschaft. Also ich habe gefunden, diese Aktion Herzblut, wenn ich das richtig verstanden habe, ist das im Prinzip ein Fanverein, der, wo man Mitglied werden kann, wo man spenden kann, wo Firmen viel spenden, der dann, glaube ich, Mitglied des FC Thun oder der Aktiengesellschaft ist und damit diese Spenden den FC Thun zugutekommen. Aber wie entsteht diese Äußerung, der FC Thun ist ein Fanverein? Können Sie sich das erklären?
Also ich würde das so argumentieren, der FC Thun lebt wirklich für und von seinen Fans. Also wir sehen auch unglaublich viele Ehrenamtliche, die tagtäglich den FC Thun unterstützen. Eben die Fans, sei es von wirklich den Kleinen bis hin zu den wirklich Älteren, die den FC Thun seit Lachenzeiten eben begleiten. Ich denke, das ist so ein wenig, der FC Thun ist extrem stark verankert. Bei uns hat man auch so ein wenig dieser familiäre, bodenständige Verein. Ich denke, in diese Richtung könnte es gehen. Eben, es sind wirklich die Fans, die auch stark aktiv sind, die auch Thun ist nicht die größte Stadt, aber regelmäßig extrem Stimmung machen, sei es bei den Heimspielen oder auch auswärts, und für diese Größe der Stadt und der Region wirklich eine unglaubliche Fanschaft auch bilden.
Wenn ich jetzt nach Ihren wunderbaren Schilderungen und Beschreibungen von Thun mich im Sommer auf den Weg mache, wenn ich durch die Stadt gehe und Jungs und Mädchen Fußball spielen sehe, was für Trikots haben die an? Von Real Madrid oder vom FC Thun?
Ich hoffe doch vom FC Thun.
Okay, ich werde das überprüfen, ja, und melden. Okay, bei der ganzen Rettung des Ende der 90er Jahre, wo offensichtlich wirklich, ja, es sehr knapp war. Ich glaube, Sie haben das vorhin schon mal angesprochen. Die Stadt hat dem Verein dort im Rahmen sicherlich ihrer auch demokratischen Möglichkeiten, da gibt es ja immer, dass man das abwägen muss sagen, ja, natürlich haben wir den Fußballverein, aber wir haben eben auch Kindergärten, wir haben ein Schwimmbad und so weiter, dass das immer nicht ganz einfach ist. Die Diskussion ist völlig klar, aber die Stadt hat schon untergeholfen, oder?
Ja, aber auch mit dem Argument, dass der FC Thun eben auch sehr, sehr, sehr viel für den Nachwuchs macht. Also das muss man auch nicht unterschätzen. Also auch anderes soziales Engagement ist beim FC Thun etwas sehr Wichtiges. Auch Inklusion, all diese Themen, das war wirklich auch schon von früh an beim FC Thun ein wichtiges Thema und daher auch definitiv auch ein Mehrwert in dieser Richtung für die Stadt.
Würden Sie sagen, der FC Thun ist bei solchen Sachen wie Inklusion und so durchaus ein Verein, wo man sagen kann, der ist da in Schweiz auf einem sehr guten Weg, wenn nicht sogar ein Vorreiter in vielen Entwicklungen?
Ja, ich würde es mir jetzt nicht rausnehmen und sagen, es ist ein Vorreiter, aber ich denke, sie machen einen wichtigen Beitrag und eben auch im Rahmen ihrer Möglichkeiten.
Das klingt doch ganz fantastisch. Wenn wir dann im Bereich der sportlichen Entwicklung gucken, in welches Jahr müssen wir, dann ist es, glaube ich, ins Jahr 2002. Also wir kommen gerade aus dieser wirtschaftlich schwierigen Situation. 2002 schafft man dann nach 47 Jahren die Rückkehr in die höchste Liga der Schweiz. Erstens, war es eine Überraschung? Und zweitens, wie war denn das möglich? Man hatte gerade eine finanzielle Schwierigkeiten. Wie ist das gelungen, dass man sagen kann, okay, wir können die finanziell schwierige Situation bereinigen und können offensichtlich einen Verein hinstellen, der erstligatauglich ist? Wie ist das gelungen?
Ich denke, das hat alles mit dieser anmählichen stattfindenden Professionalisierung zu tun, die wirklich auch einen gewissen Aufbau zur Folge hat. Man darf auch nicht vergessen, 2001 hat man dann auch die Nachwuchsabteilung professionalisiert beim FC Thun auch eingegliedert. Und es war wirklich so ein Aufbau, der dann auch zu diesem Aufstieg führte. Es stimmte sicherlich viele Sachen. Ja, ich denke, das ist wirklich auch eine Folge von jahrelangem Aufbauen und Arbeiten. Und man wusste von Anfang an, man möchte in die oberste Liga zurück.
Nun weiß, vermute ich, dass Sie 2002 nicht mit in den fremden Stadien waren, aber wie ist denn das, was wird denn sich so berichtet, wie guckt man denn in der Schweiz auf den FC Thun damals? Guckt man da eher von oben herab, gerade die Größeren, auf die Fans, die da aus diesem kleinen Ort kommen, guckt man da eher mit Respekt hin? Wie nehmen das so die Fans bei Auswärtsfahrten, wie nehmen sie so die Diskussion von denjenigen, ja, von den anderen Vereinen über den FC Thun war?
Ich denke, man nahm ihn nicht so ernst, würde ich sagen. Also ich denke, man hatte noch nicht so das Bewusstsein, dass der FC Thun wirklich auch einen starken Gegner sein kann. Ich denke, ich glaube mehr, dass so diese Underdog-Rolle, die ja der FC Thun durch die Geschichte hinweg immer wieder hat. Und ich denke, das ist auch bei den anderen Clubs in der Schweiz auch so präsent, also bei den größeren.
Man war in der ersten Liga. Wir waren vorhin schon mal kurz beim Alpencup in Europa. Da haben sie ein 1:8 rausgesucht. So richtig erfolgreich war es dann offensichtlich nicht. Aber mit der höchsten Liga kam dann, oder mit der Teilnahme an der höchsten Liga, kam dann auch wieder die Möglichkeit, in Europa zu spielen. Zurück in dem wunderbaren Intertoto Cup, auch an den ich mich wirklich erinnern kann, weil es eben auch für die damaligen immer tolle Partien gab mit unbekannten Gegnern, das war immer fantastisch. Aber offensichtlich hat der FC Thun dort für erste internationale Aufmerksamkeit gesorgt und ein paar positive Erfahrungen gesammelt, richtig?
Ja, also bei der ersten Teilnahme 2003 und 2004 war das, glaube ich, ja, flogen sie in der ersten Runde raus, da war es
nicht so
noch
positiv.
Nicht so erfolgreich. Aber dann 2004 und 2005 war es wirklich, also dann hatte man in der ersten Runde Gloria Bistritia, weiß nicht, ob ich es korrekt ausspreche, dort konnte man mit einem 2-0-Sieg das Ganze eigentlich relativ schnell besiegeln. Und dann kamen ja die großen Namen mit Wolfsburg und Hamburg, was ja für uns, also vor allem für den FC Thun, wirklich große Namen sind. Und man konnte da wirklich mal als erstes Mal ein Zeichen setzen. Ich denke auch, also es war eine Anekdote von einem, der eben auch ehrenamtlich beim FC Thun engagiert ist, wo sie nach Deutschland gereist sind und sie gesagt haben, ja, sie kommen für das Spiel und alle so ein bisschen waren, ja, wer sind denn, von wo kommen sie, wer sind sie? Also wirklich sehr unbekannt. Und dass man dann wirklich auch das große Wolfsburg aus unserer Sicht aus dem Köpfwort werfen konnte, war schon, glaube ich, ein Riesending.
Das war es und das ging ja dann letztendlich erfolgreich weiter in Europa. Man war dann in der Champions League, man darf das glaube ich, also man war als Vizemeister 2004, 2005 qualifizierte man sich für die Champions League beziehungsweise die Champions League Qualifikation und schaffte das eben auch gegen Dynamo Kiew und gegen Malmö FF und zog dann in die Champions League ein. Das ist aber doch dann jetzt der Zeitpunkt, also zu dem Zeitpunkt wusste auf jeden Fall jeder in der Schweiz, wer der FC Thun ist. Und ich nehme an, dass es jetzt so dann auch anfing, dass es in Europa bekannt wurde. Fakt ist, wenn wir jetzt nicht das aktuelle Jahr hätte und der Verein in diesem Jahr eine ganz besondere Geschichte gehabt hätte, glaube ich, ist doch das Jahr 2005 das, was bisher in der Chronik als das besonders, das beste oder erfolgreichste Jahr der Vereinsgeschichte stand, oder?
Ja, ich denke schon. Es ist eine unglaubliche Geschichte, die der FC Thun damals geschrieben hat. Auch für die ganze Schweiz, so europäische Spiele sind ja meistens nicht nur für einen Club wichtig, sondern für ein Land. Und eben mit Dynamo Kiew gerade sehr, sehr einen schwierigen Gegner. Und ich glaube, als man diesen Gegner geschafft hat, wusste man, da könnte etwas Großes, wirklich Großes entstehen, was ja dann auch so kam.
Wo wurden die Spiele gemacht? Im Stadion in Thun? War das möglich?
Nein, nee. Es war, sie mussten hier nach Bern ins Wankdorfstadion, also damals hieß es noch Stade Suisse, kommen. Es gab auch in Thun zu dieser Zeit auch ein sehr großes Unwetter, also sehr viele Überschwemmungen. Also zum Teil wirklich auch Geschichten, wie sie da auf der Autobahn, die unter Wasser stand, nach Bern pilgerten. Aber ja, das Lachenstadion genügte damals schon lange nicht mehr den Anforderungen für die Europäischen Spiele.
Okay, war das ein Thema? Also wurde das von den Einheimischen stark kritisiert oder spielte das überhaupt keine Rolle, wenn man einfach froh war, in der Champions League zu spielen?
Ich denke, es spielte dann eine Rolle, als es um die Diskussion fürs neue Stadion ging. Aber ich denke, zu dieser Zeit war es so oder so ein Highlight, Champions League zu spielen. Und dann im Wankdorf gab es eher noch viel mehr Platz, viel mehr Zuschauer. Und das ist natürlich auch toll, vor solchen Rängen zu spielen. Ich denke, das überwog damals, würde ich jetzt mal behaupten.
Ich habe Arsenal, Ajax Amsterdam und Sparta Prag gefunden. Was sind die Geschichten, die man sich zu diesen Spielen erzählt? Oder haben die Leute gar nichts mitbekommen, weil sie einfach so berauscht waren von der Möglichkeit, die Champions League-Hymne in ihrer Region zu hören? Was sind so die Geschichten, die man sich aus dieser Champions League-Saison erzählt?
Ja, es war natürlich traumhaft. Also man wusste, man geht als absoluter Underdog in diese Spiele, aber der FC Thun hat ja regelmäßig gute Leistungen auf den Platz bringen können und zum Teil wirklich ziemlich unglückliche Gegentore gekriegt. Also der eine Sieg gegen Arsenal war ja wegen einem Penalty in der Nachspielzeit, glaube ich, oder der eine Penalty für den FC Thun wurde aberkannt. Also wirklich auch, man sah, der FC Thun wollte spielen, spielte auch, konnte auch Sparta Prag schlagen. Also das muss man auch gesehen, sie spielten gut, konnten viele Punkte schlussendlich auch mitnehmen. Und für die erste Champions League Gruppenphase war das natürlich eine unglaubliche Geschichte. Klar, es kommen zu Teilgeschichten, wie sie eben mit sehr geringem Budget und auch wenig Erfahrung da nach Arsenal pilgerten und solche Dinge, die halt auch sehr spannend sind.
Man über so eine Champions League Saison erzählt 2005 nochmal erinnern. Wir haben gerade darüber gesprochen, dass Ende der 90er es finanzielle Schwierigkeiten gibt. Dann muss ich aber auch hier nochmal die Frage stellen. Was ist denn anders als vor 6, 7 oder 10 Jahren? Gab es einen neuen Sponsor, einen neuen Investor? Hat die Stadt sich mehr engagiert? Gab es mehr Fans? Wo ist denn, also gab es jemand, irgendeinen sportlichen Leiter, der irgendwie besondere Kontakte hatte? Oder Was war denn das, also was hatte sich denn geändert, dass der FC Thun so auf der europäischen Ebene einschlagen konnte? Also was ist da der Unterschied gewesen?
Ich denke, ganz zentral sind die professionelleren Strukturen, die durch diesen Fasskonkurs entstanden sind. Sicherlich auch der Nachwuchs, ist ja immer auch, wenn man erfolgreichen Nachwuchs hat, teilweise Spieler auch verkaufen kann, was natürlich auch wieder Gewinn bringt. Teilnahmen an europäischen Wettbewerben gibt auch. Ich denke, es ist so ein Zusammenspiel. Also ich denke, es ist wirklich auch, man professionalisiert sich, man ja, sammelt auch mehr Erfahrung, denke ich. Sicherlich auch die Person, die den Club führten, hatten mit der Zeit auch mehr Erfahrung. Ich denke, es ist ein Prozess, der ganz auf verschiedenen Ebenen stattgefunden hat.
Okay, und damit geht man ja davon aus, alles gut, 2005 Champions League, jetzt etabliert man sich in der Spitze, aber jetzt kommt halt in der Chronik ein Bereich, der dann schwieriger ist, weil natürlich der FC Thun da auch in der Öffentlichkeit stand, aber mit anderen Themen, die natürlich so einen dann auch auf das Image des Vereins in negativer Hinsicht einzählen. Das ist erstens 2007. Ein Thema, was Sie auch ganz offen auch in der Chronik angehen, das finde ich, das muss ich auch nochmal positiv hervorheben. Ich glaube, es gäbe den ein oder anderen Verein, der sowas dann aus der Geschichte gern verschwinden lassen wollte, was aber nicht richtig ist, weil den Menschen das ja letztendlich bekannt ist, beziehungsweise über die Recherche bekannt wird. Und dann wird das, glaube ich, viel kritischer wirken. Hier wird es offen angesprochen. Also das erste Thema ist, dass mehrere ehemalige Spieler dann sexuelle Handlungen mit einem minderjährigen Mädchen hatten, das Thema war und auch in die Presse und dann, glaube ich, auch vor Gericht letztendlich kam. Es war dann 2 Jahre später das Thema eines Wettskandals, wo es Ermittlungen, die in Deutschland gestartet sind, Auswirkungen auf mehrere Länder hatten und offensichtlich eben auch beim FC Thun 2 Spieler suspendiert wurden. Und es gab dann 2016 etwas länger, aber die das Ereignis war 2009. Es gab dann einen Vergewaltigungsverdacht, der dann, glaube ich, nicht im Ergebnis nicht bestätigt wurde, aber der letztendlich natürlich, ja, gerade unter dem erstgenannten Geschichte dann sofort wieder für mediale Aufmerksamkeit sorgte. Was passierte in der Zeit? Also ist der kleine FC Thun dann eben auf der großen Fläche gewesen und dann passieren eben solche Dinge? Oder ist man besonders anfällig? Wie ordnen Sie das jetzt so 10 Jahre im Rückblick zum letzten Ereignis? Wie ordnen Sie diese Zeit oder diese Geschehnisse ein?
Ja, finde ich eben noch schwierig, weil ich denke, wenn man wirklich genau die einzelnen Clubs anschauen würde, ich denke, die meisten Clubs würden etwas in diese Richtung auch aufweisen. Ich weiß nicht, ob es ein wenig eine, ja, vielleicht auch ein bisschen eine Krankheit ist von solchen professionellen Strukturen teilweise, also Sportclubs, ich weiß es nicht. Ich finde es noch schwierig einzuordnen, ja, wirklich das Fehlverhalten Einzelner, also es soll nicht schön gesprochen geredet werden oder irgendetwas, aber es ist wirklich ja nicht der Club, der etwas da entscheidet hat, es sind einzelne Spieler, die ein Fehlverhalten an den Tag legten. Der Club reagierte jeweils auch direkt. Sicherlich, ja, schwierig zu sagen, ich denke, das Wichtigste ist, dass man wie darüber spricht, das Ganze auch aufarbeitet und eben vielleicht auch präsentiert. Das ist jetzt unser Umgang damit, damit eben auch ein bisschen präventiv wahrscheinlich solche Sachen auch verhindert werden können. Und ich denke, das ist vor allem das Wichtigste. Es war eine schwierige Zeit sicherlich, aber es gab auch neben diesen Skandalen viele andere Geschichten, die zu dieser Zeit geschrieben wurden. Aber klar, ja, wenn man durch die Vereinsgeschichte geht und dann solche Sachen kommen, es ist auffällig und ja. Aber ich finde es wichtig, dass man das wirklich auch klar benennt und anspricht.
Genau. Und das haben Sie ja auch gemacht, ist für jedermann nachzulesen. Und das sorgte eben dafür, dass man zu der Zeitpunkt eben auch dann in den Medien war, eben mit anderen Themen, nicht rein sportlich. Und sie lassen das in der Chronik nicht unter den Tisch fallen. Was sie auch nicht unter den Tisch fallen lassen, ist natürlich der Zeitraum 2008 bis 2011, wo die Arena in Thun gebaut wurde. Wir haben es ja schon so ein bisschen angesprochen. War die Champions League, ja, Auswärtsreise nach Bern ein Grund dafür, für das neue Stadion? War es einfach notwendig nach der langen Zeit? Wo liegt das Stadion? Wie ist es ausgestattet? Wann wurde es eröffnet? Nehmen Sie uns mit in die wunderbare Arena Thun.
Ja, also eben das Lachenstadion kam ein wenig in die Jahre. Es genügte zwar noch den schweizerischen Anforderungen für die höchste Fußballliga, aber europäisch konnte nicht darauf gespielt werden. Es war langsam Zeit für eine neue Spielstätte. War aber auch nicht ganz einfach. Also die Forderungen kamen ja schon relativ rasch und vor allem dann mit dem Wiederaufstieg in die Nationalliga A. Man hatte auch einen geeigneten Standort ins Auge gefasst. Das war bei Thun Süd, also wenn man mit der Autobahn die Thunfahrt, die Ausfahrt Thun Süd, relativ unbebaut dort. Dort gibt es jetzt diese Arena Thun. Es wurde abgestimmt zuerst. Also wie so üblich bei größeren Bauprojekten hat noch das Volk mitzureden und dort wurde es in einer ersten Abstimmung abgelehnt. Man musste das ganze Konzept überarbeiten und dann wurde es noch einmal vors Volk gebracht und 2007 wurde dann der Beschluss für den Stadionbau gefällt. 2011 wurde es dann eröffnet mit einem Spiel gegen den 1. FC Köln. Ja, mittlerweile heißt es anders. Also zuerst wurde es in die Stockhorn Arena umgebaut. Stockhorn ist ein Berg, also eine Bergspitze, die man so schön vom Stadion aus sieht. Also je nach Licht ist es ein wunderschönes Panorama. Mit letztes Jahr übernahm dann die eine Versicherung das Stadion und taufte es dann auch in das Visana Stadion, glaube ich. Visana Arena heißt sie jetzt neuerdings. Ein Visana Stadion. Also wurde auch öfters umbenannt. Jetzt durch den Meistertitel kann der FC Thun ja nächstes Jahr wieder an der Qualifikationsrunde in der Champions League teilnehmen. Und hier gibt es bereits Diskussionen, ob denn die Beleuchtung genug stark ist. Also hier müssen wir noch ein wenig schauen. Aber ja, es ist ein neues Stadion, sicherlich ein wenig konventioneller als das Lachenstadion war, würde ich jetzt mal sagen. Und ja.
Wie groß ist die Auslastung? Also wie ist das mit den Zuschauern in den Spieltagen der Nationalliga A und wie ist der Verein verteilt? Also gibt es rund um das Stadion weitere Plätze, wo dann auch der Nachwuchs aktiv ist oder ist man letztendlich über die Stadt verteilt?
Also zur Auslastung sind knapp über 10.000. Also es ist nicht so ein großes Stadion. Und es hat unmittelbar neben dem Stadion hat es noch einige Plätze für den Nachwuchs. Also es wurde schon sehr zentral gebaut, dieses Sportzentrum.
Mhm. Offensichtlich, also Sie haben es ja auch schon öfter angesprochen, das Thema Nachwuchs. Also habe ich das richtig verstanden, dass man sich schon als Ausbildungsverein versteht, dort auch mit regionalen Vereinen oder Vereinen aus der Region zusammenarbeitet und dass man dann ab einer gewissen Zeit aktiv begonnen hat, so eine Nachwuchsabteilung auch aufzubauen?
Also man hatte ein wenig das Problem, dass es gibt sehr viele regionale Clubs dort auch und jeder versuchte bevor es organisiert wurde, ein wenig die besten Spieler dem anderen ein wenig wegzuschnappen. Und dann saßen mal die Vereinsführer der einzelnen Clubs zusammen und entwickelten eben dieses Konzept, dass wirklich auch die besten Spieler beim FC Thun untergebracht werden, die auch ja im Vergleich zu den anderen regionalen Clubs die meisten Ressourcen haben für diese Ausbildung. Und ja, ich denke, dass der Nachwuchs allgemein ein sehr starkes, ja, ein starkes auch Identifikationsmerkmal für den FC Thun ist, auch wenn man jeweils die Mannschaften anschaut, es kommen viele vom Nachwuchs her. Das ist wirklich ein Punkt, der den FC Thun auch auszeichnet, würde ich sagen.
Ja, dann müssen wir, glaube ich, in das Jahr 2013 springen. Dort gab es ein Abenteuer in der Europa League. Was gibt es darüber zu berichten?
Ja, das war wie, also nach der Champions League hatte man die Möglichkeit, noch einmal, zweimal in der Qualifikationsrunde der Europa League teilzunehmen, aber 2013 und 2014 konnte man wirklich dann auch die Qualifikationsrunden überstehen und konnte dann in die Gruppenphase der Europa League mitmischen, das erste Mal in der Vereinsgeschichte und mal wieder die europäischen Nächte, zwar auf Europa League Niveau, aber war auch mal wieder an der Zeit und eben auch mit dem Faktor des neuen Stadions, was sicherlich etwas sehr Tolles war.
Wen hat man so getroffen dann in der Europa League? Was gab es da so für besondere Spiele?
Also die Qualifikation selbst war ja zuerst gegen den georgischen Verein Shikura Sakere. Dann traf man auf Bäcke Häken aus Schweden und zuletzt dann noch auf Partizan Belgrad, was sicherlich ein sehr schwieriger Gegner ist. In der Gruppenphase selbst wurde man dann wieder mit Dynamo Kiew, wie dann damals schon in der Champions League, zusammengemischt mit Rapid Wien und auch mit Genk. Und was noch speziell ist, dass der FC Thun das erste Spiel in dieser Gruppenphase zu Hause spielen konnte gegen Rapid Wien und dieses dann auch mit 1-0 gewinnen konnte, also wirklich auch die ersten Punkte gleich mitnehmen konnte. Die restliche Gruppenphase verlief dann weniger erfolgreich, aber immerhin das erste Spiel.
Und dann lande ich schon, wenn wir jetzt 2013 die Europa League haben, lande ich dann schon bei 2019 im Cupfinale gegen den FC Basel. Das ist die zweite Cupfinalteilnahme. Es reicht allerdings wieder nicht zum Sieg. Wie verlief die Pokalsaison? Warum waren wir da so erfolgreich? Und was fehlte letztendlich, um den Cup mal mit nach Hause zu nehmen?
Ja, also es war eine gute Saison. Also man konnte einige Mannschaften, die wie den FC Lugano, wirklich auch eliminieren, weil was teilweise eben wieder auch diese Underdog-Rolle vom FC Thun ein bisschen widerspiegelt. Und dann, ja, der FC Basel ist halt eine enorme Macht, auch wenn sie in der letzten Zeit ein wenig nicht so gut sind, aber zu dieser Zeit ist halt der FC Basel eine große Mannschaft. Man hatte aber seine Chancen. Es war ein sehr umkämpftes Spiel, das muss man auch sehen. Es ist halt mal unglücklich, wenn man mit einem Rückstand in die Pause muss und ja, das ganze Spieldynamik etwas verändert, würde ich mal behaupten. Und sobald dann das 2:0 in der 77. Minute gefallen ist, wird es halt schwierig, gerade in einem Kopfspiel, wo noch die Minuten quasi irgendwie überstanden werden müssen. Schlussendlich war es mit 2:1 ein knappes Resultat und es reichte zwar wieder nicht, aber ja.
Es war ein weiterer Schritt bis ins Jahr 2026 auf einer langen Strecke, aber wir müssen da noch ein bisschen reden, denn 2020, also wir haben gesagt 2019, man ist in der obersten Liga, spielt im Cupfinale alles gut. 2020 hört das auf mit dem alles gut. Es gibt nach 12 Jahren den Abstieg in die Challenge League, also diese zweite Ebene des Schweizer Fußballs. War man sportlich so schlecht? Gab es parallel auch finanzielle Herausforderungen? War es ein überraschender Abstieg? Wie muss ich mir den Abstieg 2020 vorstellen?
Das war grundsätzlich eine etwas herausfordernde Zeit. Das war ja auch gerade noch die Covid-Pandemie. Es war allgemein ein bisschen komisch, würde ich jetzt mal behaupten. Man brachte halt auch nicht mehr so die Leistungen auf den Platz. Man beendete die Saison auf dem zweitletzten Platz. Das war nicht der direkte Abstieg. Kam dann in die Barrage und verlor dort relativ unglücklich und hatte dann, musste man absteigen. Aber es sind halt einfach viele Sachen, die auch da zusammengespielt haben und zum Abstieg geführt haben. Sie haben es gesagt, vor dem Kanal, man spielte noch in der Quali für die Europa League. Und dann kam dieser plötzliche Abstieg eigentlich schon fast. Ja, war unglücklich, war glaube ich, für mich relativ überraschend auch. Aber ja.
So, und in dieser Liga erlebt man dann auch das 125-jährige Jubiläum. Also der Verein hat ja da viel gemacht, hat das bewusst gefeiert. Nun könnte man sagen, okay, in der zweiten Liga, da konzentriert man sich auf andere Sachen. Aber ich habe so das Gefühl rückblickend, dass der Verein bewusst dieses Jubiläumjahr 2023 genutzt hat, um eben das Jubiläum auch entsprechend zu begehen, zu feiern, auf den Fußball in Thun und die Arbeit beim FC Thun aufmerksam zu machen und auch die eigene Chronik aufzuarbeiten. Ist das vom Verein bewusst als was Besonderes wahrgenommen werden oder sehe ich das jetzt nur als Außenstehender so?
Ich denke, es ist vielleicht auch mehr wieder dieser Gedanke, man gibt auch den Fans, der Bevölkerung, der Stadt etwas zurück und vielleicht mehr das wieder, eben kommen wir wieder zurück auch auf dieses Familiäre. Man hat sehr viel neben dem Aufarbeiten mit der Geschichte, sehr viele sportliche Anlässe. Man hat die regionalen Vereine eingeladen, in der Arena zu spielen. Man hat einen Festanlass. Ich glaube, es war einfach mal ein Grund zu feiern. Ja, klar ist man in der Zeit obersten Liga, aber auch das ist ja meistens eine Frage zur Zeit, bis das sich auch wieder legt. Und man hat eine unglaubliche Geschichte zu feiern. Und es ist etwas Schönes, weil man auch etwas den Fans zurück kann, die es vielleicht auch nicht gerade einfach haben in dieser zweiten Liga. Ja, denke, es ist wahrscheinlich ein bisschen ein Zusammenspiel. Und man konnte auch den FC Thun sicherlich auch wieder etwas mehr sichtbar machen. Wir hatten zum Beispiel auch die Möglichkeit, diese mittelalterliche Boot, die ich erwähnt hatte, wir konnten dort eine Sonderausstellung in Zusammenarbeit mit dem Schloss Thun auch machen. Und das sind sicherlich auch Punkte, die nicht vernachlässigt werden sollten. Also es ist sicherlich ein Zusammenspiel wieder.
Sind Sie da heute im Prinzip noch an den Verein gebunden? Also als Fan so und so, das ist mir klar. Aber gibt es da jetzt eine Arbeitsgruppe von Historikern? Machen Sie das alleine? Wie funktioniert das? Wie funktioniert die Geschichtsarbeit im Verein jetzt?
Also, ja, ich mache das ein wenig nebenberuflich. Also ich arbeite sonst an einem anderen Ort, mache das in Zusammenarbeit, aber mit Ehrenamtlichen, also mit dem Präsident des Vereins eben, nicht der FC Thun AG, sondern des Vereins und anderen, die sich wirklich auch sehr engagieren, aber jetzt so diese Meilensteine und all das, das ist so ein bisschen auch zu einem Herzensprojekt von mir geworden, würde ich jetzt mal sagen.
Das merkt man. Ganz herzlichen Glückwunsch, das ist eine ganz fantastische Arbeit. Und die wird natürlich gekrönt durch das, was nach dem 125-jährigen Jubiläum passiert. Da gelingt erstmal 2025 der Aufstieg aus Liga 2 in Liga 1. War das überraschend? Hat man das erwartet?
Es war ein bisschen eine Frage der Zeit. Also man hatte auch nach dem Aufstieg zweimal wieder die Barrage spielen, also den Aufstieg spielen können. Ja, es war, glaube ich, wirklich eine Frage der Zeit, bis der FC Thun wieder in der obersten Liga spielt. Und es ist schön, wenn es dann wirklich auch klappt. Ja.
Okay, der Verein steigt auf. Wie waren die Erwartungen vor der Saison? Also ich nehme mal an, da ging es im Schwerpunkt um das Thema Klassenerhalt oder hatte man andere Erwartungen? Wie war so die Diskussion vor der Saison?
Nein, es ging wirklich um den Klassenerhalt primär. Wenn man schon ein bisschen ambitioniertere Ziele formulieren wollte, sagte man die Championship Group. Also in der Schweiz wird ja die Liga in den letzten Runden geteilt und das war so, wenn man das in die Top 6 schafft, wunderbar, aber der Ligaerhalt als oberstes Ziel.
So, wer sich so ein bisschen an den Schweizer Fußball erinnert, da hat man natürlich in den letzten Jahren, wir hatten schon besprochen, auch wenn das im aktuellen Jahr nicht ganz passt, aber der FC Basel ist dann natürlich, oder in diesem Jahr nicht so gepasst hat, aber ist dann natürlich zu nennen, der FC Zürich fällt da auf und natürlich die Young Boys Bern, die da regelmäßig zu lesen sind in Nachrichten, denn Meisterschaft kriegt man natürlich auch in Deutschland nicht. Wer dort noch nie zu lesen war, ist der FC Thun. Und der macht in dieser Saison den FC Kaiserslautern nach und als Aufsteiger gewinnt die Meisterschaft und das auch nicht so ganz knapp und so zufällig, sondern relativ souverän. So, und das müssen Sie mir erklären. Wie ist sowas möglich? Wie kann man das schaffen, so souverän dort aufzutreten? Wie kann man das schaffen als Aufsteiger? Was ist ja eigentlich in dieser Welt des professionellen Fußballs? Diese Dinge passieren ja kaum noch oder sind eigentlich gar nicht mehr möglich. Man will auch ausschließen, dass im Pokal mal irgendwann auf den Überraschungsmannschaft stößt und dort ausscheiden kann. Das soll ja alles ausgeschlossen werden und eigentlich ist das in diesen Ligen, in diesen höchsten Ligen, solche Märchen kaum noch möglich. Hier in der Schweiz war es möglich, der FC Thun hat es geschafft und Sie verraten uns bitte das Geheimnis.
Ja, wenn ich das ist. Ja, ich denke, es hat einfach alles gepasst. Also man startete in die Saison mit einem Sieg gegen den FC Lugano, der wirklich auch immer konstant sehr gute Leistungen bringt. Und gegen den FC Lugano zu siegen, das muss man mal schaffen. Und da war wirklich so, okay, vielleicht der Aufsteiger, das erste Goal, der erste Match mit dem Sieg, ja, vielleicht Zufall. Aber irgendwie durch die Zeit hindurch, der FC Thun hatte so ein Spiel, der vielleicht auch nicht ganz einfach war zu lesen. Also wirklich sehr schnell, sehr, ja, auch auf Konter fokussiert und es war schwierig, gegen diese auf eher junge Mannschaft irgendwie anzukommen. Und dann folgten Siege, wie man stand 2-0 hinten gegen den FC Zürich und dreht das noch 4-2 und man spürte richtig, da ist etwas in der Luft. Und ich denke, je länger diese Saison ging und man auch als Wintermeister überwinterte, hatte man vielleicht ja auch ein bisschen das Gefühl, okay, hier könnte das jetzt wirklich auch klappen mit diesem Wunder. Aber wie so bei uns im Berner Oberland wird das nie laut ausgesprochen. Es wird wirklich, bis es nicht Wahrheit ist, wir sprechen wir nicht darüber. Aber man spürt es in den letzten Runden, es könnte irgendwie etwas Magisches kommen, so oder so, auch wenn es jetzt nicht geklappt hätte, wäre diese Saison unglaublich gewesen mit einzelnen Spielen, die wirklich eben den FC Basel zu schlagen, IBE zu schlagen. Es sind so oder so Geschichten ganz neben dem Schweizer Meister, also neben dem Titel, die unglaublich sind. Und gegen Ende der Saison machten sie es ja noch ein wenig spannend. Also sie hätten den Meistertitel ja schon früher einpacken können. Wurde dann noch etwas auf die Folter gespannt. Aber ja, als es dann wirklich passierte, war wirklich etwas Unglaubliches geschehen. Und ich finde auch noch so schön, es war wirklich ein Jahr und ein Tag nach dem Aufstieg hatte man wirklich den Meisterpokal in den Händen, was natürlich auch wieder so eine unglaubliche Geschichte ist, die der FC Thun einfach schreiben kann ab und zu.
Ich glaube, die Meisterschaft wurde entschieden, das spielte der FC Thun nicht, ne? Also nicht mit einem Spiel entschieden, sondern auf einem anderen Platz.
Genau, also man hatte die erste Möglichkeit gegen den FC Basel gehabt, aber ja, sie sind heimstark und wollten dem FC Thun das nicht so leicht machen. Und so, ja, verloren sie am nächsten Tag hätte, also St. Gallen war zweitplatzierter und da hätte einfach IBMS ausgeglichen, hätte, glaube ich, gereicht für die Meisterschaft, aber auch da, der FC St. Gallen schlug IBE. Dann ging es nochmal eine Woche und auch da konnten es der FC Thun nicht aus eigener Kraft schaffen. Und dann endlich dann am Sonntag, als Sion den FC St. Gallen schlug, war es dann also soweit. Also sie wurden Sofa-Meister, wie man ja so schön sagt.
Was hat die Saison mit der Zuschauerresonanz gemacht? Also hat man gemerkt, dass, ich glaube, das Stadion ist im Schnitt, glaube ich, 8.600 Zuschauer, also man hat, glaube ich, einen Schnitt von 86% Auslastung. War man damit zufrieden sicherlich, oder?
Also es war wirklich noch nie so gut besucht. Eben auch durch die Challenge League ist ja nicht so die attraktivsten Spiele. Und dieser Erfolg übertrug sich definitiv auf die ganze Region. Also man hatte regelmäßig ausverkaufte Stadien. Das ist sehr schön.
Um die Geschichte rund zu machen, das ist der zweite Club, denen was gelang. Ich glaube, der erste Club waren die Grasshopper Zürich 51-52, die schon mal im Prinzip aus der zweiten Liga aufgestiegen sind und dann Schweizer Meister wurden. Aber es ist natürlich im europäischen und gerade jetzt nochmal in der aktuellen Zeit, hat das nochmal eine ganz andere Wertigkeit, weil wie gesagt, eigentlich ist das kaum noch möglich in diesem modernen Fußball. Umso schöner, dass es die Geschichten doch noch gibt. Vielleicht nochmal so einen Blick auf die Fans. Szene im Stadion. Der Verein hat auch in der Chronik geschrieben, dass sie recht frühzeitig das auch Fansclubs organisiert haben. Wie ist das aktuell? Gibt es da organisierte Fanszenen, unter deren Dach dann, oder die dann unter einem, ja, wie so eine Art Fanprojekt, wo sich die einzelnen Clubs sammeln und die letztendlich auch den Verein auswärts und auch zu Hause unterstützen? Gibt es da eine organisierte Szene?
Genau, also es gibt verschiedene Clubs, aber ich glaube, also der Dachverband Block Süd ist da quasi der Dachverband, ja, genau. Aber man muss auch sehen, also klar, diese sind sicherlich extrem wichtig, auch an den Auswärtsspielen, aber es reisen auch regelmäßig, glaube ich, Personen mit, vor allem auch die Älteren, die nicht unbedingt Teil des Block Süd sind.
Wo schauen Sie diese Spiele an?
Wenn es geht, im Stadion.
Nein, das war schon...
Also. Aha, so. Weniger in der Fanszene, muss ich sagen.
Okay. Genau. Dann machen wir nochmal einen Blick in die Zukunft. Also was ist die langfristige Perspektive oder was ändert diese Meisterschaft an der langfristigen Perspektive des Vereins?
Wenn man jetzt so die Geschichte anschaut, würde ich jetzt ein wenig zurückhaltend antworten, weil man nie genau weiß, was im FC Thun gleich passiert. Aber was ich denke, eben diese europäischen Nächte, die zurückkommen, der FC Thun startet erstmals als Schweizer Meister in die Saison. Ich denke, das macht schon auch etwas mit dem Selbstverständnis des Clubs, denke ich mal. Aber ich, ja, schwierig zu sagen, aber so oder so, ich glaube, die ganze Stadt und die ganze Region ist wirklich auch ein wenig heiß darauf zu erfahren, wie die Saison dann weitergeht und erst beginnt und was der FC Thun uns dann zeigen wird.
Gibt es gerade einen großen personellen Umbruch oder hält man die Mannschaft für das nächste Jahr?
Es gibt Wechsel, also einen natürlich sehr wichtigen Wechsel ist der Trainer Mauro Lustrinelli, der ja jetzt in die Bundesliga wechselt. Das wird sicherlich ein großer Wechsel sein, also es kommt ein neuer Trainer. Und spielerisch, glaube, da sind sie dran. Da wird es sicherlich auch einige Wechsel geben. Ich denke, durch diesen Erfolg ist sicherlich auch der ein oder andere auch bei anderen Clubs ein bisschen begehrter geworden.
Das ist völlig klar, dass man dafür Aufmerksamkeit sorgt. Das ist völlig klar. Dann machen wir noch eine persönliche Schlussrunde. Was ist der persönlichste und schönste FC Thun-Moment von Ihnen?
Also jetzt in dieser Saison denke ich wirklich den Moment, als dieser Pokal in die Höhe gestemmt wurde. Und jetzt langfristig gesehen denke ich, als wir im Schloss Thun eben diese Ausstellung gemacht haben und wir dann noch eine Autogrammstunde organisiert haben und wirklich die Spiele mit den kleinen Fans voran, mit den Kindern, wie sie dort umgegangen sind, das war so schön zu sehen. Ich denke, das ist so ein bisschen wahrscheinlich mein Lieblingsmoment.
Das klingt ganz fantastisch. Was ist der aus Ihrer Sicht der wichtigste Meilenstein in der Entwicklung des Vereins?
Wenn ich mich jetzt auch wirklich auf einen begrenzen müsste, denke ich, würde ich wahrscheinlich die Eingliederung oder die Organisation des Nachwuchsvereins auch nennen, ehrlich gesagt. Ich denke, das ist so der Grundstein für sehr vieles.
Mhm. Warum ist der FC Thun, letzte Frage zur Schlussrunde, warum ist der FC Thun mehr als nur ein Fußballverein?
Ich denke, es ist das, die Verbindung von so vielen, seien es schöne Momente oder Generationen, eben Region und Stadt. Ich denke, das ist etwas, was selten ein Verein so macht oder so erfolgreich hinbekommt wie der FC Thun.
Und dann die allerletzte Frage, wenn wir nichts weiter vergessen haben, was unbestimmt anzusprechen ist, wenn wir in 10 Jahren eine zweite Episode aufnehmen und ich wieder frage, was so in den letzten 10 Jahren passiert ist und wie es aktuell von dem Verein steht. Was müsste passieren, dass Sie rundum zufrieden und glücklich sind mit der Vereinsentwicklung?
Also ich fände es schön, wenn der FC Thun weiterhin so wirklich familiär, bodenständig und wirklich auch ein bisschen auf diese Regionalität bedacht bleibt. Also wirklich diese Ideologie weiterträgt, die Fans regelmäßig überrascht, vielleicht nicht nur mit Abstiegen, aber wirklich auch mit solchen schönen Momenten wie eben einen Meistertitel mit europäischen Nächten. Ich denke, das wäre so das Idealbild.
Das hoffe ich sehr und wünsche das auch, dass sich dieser besondere Verein, dem in diesem Jahr Historisches gelungen ist, dass dieser Verein, der seine Geschichte auch dank Ihrem Engagement so wunderbar aufgearbeitet hat, dass diesem Verein eine tolle Saison bevorsteht in Europa, dass man dort weiter für Aufmerksamkeit sorgen kann und dass man Stabilität auf jeden Fall reinbekommt, dass man dann irgendwann, wenn wir in 10 Jahren reden, nicht mehr von einer Fahrstuhlmannschaft reden, dass der Begriff gar nicht fällt, sondern dass man einfach sagt, man hat sich in der Spitze des Schweizer Fußballs etabliert. Das wünsche ich Ihnen und wünsche natürlich auch den Fans des FC Thun und darf ganz herzlich Danke sagen, dass Sie, dass wir gemeinsam die Geschichte des FC Thun so nochmal aufarbeiten konnten. Herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank Ihnen.